Und zwar sind wir ja noch hier, könnt ihr noch sehen, in unserer Predigtreihe Weltbeweger. Und heute geht es um Apostelgeschichte 17. Wir steigen auch direkt ein. Ihr dürft gleich mal, oder die Helga darf gleich mal klicken. Und zwar wird es um Götzendienst gehen. Und wir fangen, klick, hier an. Ist ein bisschen klein. Das ist der Areopag. Das ist ein Hügel in Athen. Gegenüber von der Akropolis, falls schon jemand dort war und sich so ein bisschen dort auskennt. Und von dem Areopag gehen wir weiter nach, klick, hier soll ein buddhistischer Tempel sein, falls man es nicht erkennen kann. Dann gehen wir weiter, nochmal klicken, ins Mikasa. Kennt jemand das Mikasa? Keine Rhein-Neckar-Zentrumsgeher hier. Das Mikasa ist gegenüber vom Kinopolis, dieser Dekoladen. Und dann gehen wir schließlich hier hin. Zu dir, was das Ganze mit dir zu tun hat. Letztes Mal haben wir gehört von Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis von Philippi waren. Kannst du nochmal klicken? Ich habe jetzt leider keinen Laserpointer, aber Philippi, so ganz im Norden, in dieser Meerspitze, dort waren sie im Gefängnis und sind auf wundersame Weise befreit worden. Und jetzt gehen sie weiter in uns, in der Apostelgeschichte 17 wird es beschrieben, gehen sie über Amphipolis, das ist so ein bisschen westlich davon, dann Apollonia und kommen nach Thessalonich, predigen auch dort in der Synagoge das Evangelium, kommen nicht so gut an, die Juden organisieren einen Mob, wollen Paulus vertreiben, schaffen das auch, er flieht mit seinen Begleitern noch ein bisschen südwestlich, so rum nach Beröa, auch dort predigt er wieder das Evangelium, da kommt es schon besser an, da bekehren sich ein paar, da entwickelt sich eine kleine Gemeinde, aber die Juden von Thessalonich finden es nicht so gut, folgen Paulus dorthin und vertreiben ihn auch dort wieder, sodass Paulus nach Athen flieht, was dann doch so 500 Kilometer weiter südlich ist, fährt da mit einem Schiff hin, lässt aber Silas und Timotheus in Beröa. So, das ist ganz kurz zusammengefasst, was zwischen letztem Mal und heute passiert ist, damit ihr euch nicht fragt, wie kommt Paulus auf einmal nach Athen. Also er ist in Athen, ist dort in dieser Stadt und wartet auf Silas, wartet auf Timotheus und fängt aber sofort wieder an, die frohe Botschaft zu verkünden. Also der ist in Athen angekommen, direkt Synagoge, Marktplatz, Evangelium zu verkünden. Und er geht durch Athen durch oder kommt da, wenn er da durch die Stadt läuft, an zahlreichen Götterstatuen vorbei. Er kommt in Gespräche mit den Athenern, mit den Einheimischen und hat da auch Diskussionen, lesen wir weiter in Apostelgeschichte 17, mit den Epikureern und den Stoikern. Das sind Philosophen, die aus Athen kommen oder wo die philosophischen Schulen in Athen waren. Und die nehmen ihn nach so einer Diskussion und sagen, so, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt auf den Areopag, auf diesen Hügel, den wir am Anfang gesehen haben. Und dort, was macht Paulus? Erzählt ihn natürlich wieder das Evangelium. Und genau um diese Rede, um diese Predigt auf den Areopag geht es uns heute. Am Anfang ganz kurz noch zwei Fakten zum Wissen. Das eine ist Athen, das kennt man, also Athen ist, denke ich, jedem Begriff, auch heute noch, aber es war in der griechischen Hochzeit so die Stadt, das ist es zu Zeiten Paulus nicht mehr, es ist eine deutlich kleinere Stadt, aber es ist das intellektuelle Zentrum von Griechenland. Es ist der Ort, wo diese philosophischen Schulen sind, es ist vielleicht vergleichbar mit der Universitätsstadt der Geisteswissenschaften zur damaligen Zeit. Wenn man was lernen wollte, wenn man sich geistig weiterbilden wollte, dann ist man nach Athen gegangen, und zwar egal von wo man kam aus dem Römischen Reich, wozu Griechenland zu dieser Zeit gehört hat. Weiter über Athen, es gibt zahlreiche Götter, das haben wir gerade schon gehört. Paulus ging da durch und überall waren verschiedenste Statuen von verschiedenen Göttern. Es war sehr, vielleicht könnte man sagen, Multikulti, viele Weltanschauungen, viele Götter. Die Griechen haben eh viele Götter gehabt, aber es gab auch eine Synagoge dort, es gab also Juden, es war sehr divers. Und was wir noch lernen in unserer Stelle über die Athener ist, dass sie immer das Neueste hören wollten. Die waren so Neuigkeiten-Junkies, sagen über sich selbst, ja, wir, die Athener und alle, die hierher kommen, die wollen immer das Neueste. Die waren ganz stolz darauf, immer das Neueste zu wissen, die waren stolz darauf auf ihren Verstand. Und zu dieser Gruppe der Athener gehörten eben die Epikureer und die Stoiker. Und da möchte ich nur ganz kurz mit einer kleinen Tabelle drauf eingehen, weil ich es doch sehr interessant war und wir später auch nochmal darauf zurückkommen. Also versucht das ein bisschen zu behalten, auch wenn es schwierig ist. Wir stellen die kurz gegenüber, das sind wie gesagt zwei Weltanschauungen, beide aus Athen stammen. Die Epikureer glauben, es gibt Götter, die sind weit entfernt, die haben kein Interesse. Die kümmern sich nicht um die Welt, um die Erde. Die Stoiker dagegen glauben, es gibt einen göttlichen Geist, ist ein bisschen abgefahren, der hat sich in alles in der Schöpfung irgendwie verteilt. Also alles ist, dies ist Gott. Alle Materie, jeder Stein, jede Pflanze, alles ist Gott. Also ein pantheistischer Glaube. Und daraus folgern sich auch diese nächsten Dinge. Die Epikureer glauben, na, wenn die sich nicht interessieren, alles, was passiert, ist Zufall. Es passiert halt einfach zufällig. Und die Stoiker glauben, naja, alles, was passiert, ist Schicksal. Wenn überall Gott drin ist, dann geht es gar nicht anders. Es gibt keine andere Wahl. Alles passiert, alles hängt miteinander zusammen und daraus gibt es kein Auskommen. Für die Epikureer ist es so, wenn sie sterben, ist alles vorbei. Für die Stoiker ist es so, dass man wieder Teil dieses göttlichen Geistes wird, dieses Ethers, wie sie es nennen. Und auch spannend für uns, die Frage nach dem Sinn des Lebens, wie sie die beantworten. Die einen sagen, der Sinn des Lebens ist es, glückselig zu sein, und zwar im Sinne einer geistigen Lust, geistige Lust zu erfahren. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein bescheidenes Leben zu führen und sich nach Wissen und nach geistiger Stärke auszustrecken. Wohingegen die Stoiker sagen, finde ich ein super Lebenssinn, sich dem Schicksal zu fügen. So ist es einfach, daher kommt unsere Redewendung, es stoisch ertragen. Ja, also die Stoiker haben das einfach gesagt, gut, nimm es hin, du kannst es nicht ändern, es ist Schicksal. Und genau, das behaltet so ein bisschen im Hinterkopf, ist ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt die Predigt oder die Rede von Paulus auf dem Areopag uns anschauen. Dazu noch einmal klicken, ich habe es euch auf der Folie, ist ab Vers 22 und es ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese es euch einfach vor, ihr dürft auch gern einfach nur zuhören. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir aber nun von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also wir haben hier Paulus, der ist in Athen. Und Paulus ist jemand, der nimmt Jesu Missionsbefehl, der nimmt seine persönliche Berufung als Apostel extrem ernst. Der fängt sofort wieder an zu evangelisieren. Der hat zwar sein Missionsteam oder sein Evangelisationsteam gerade nicht dabei, die sitzen noch in Beröa, aber das hält ihn nicht auf. kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht so emotional gesehen er nicht so richtig Bock hatte, weiß ich nicht. Nur eine Vermutung. Wenn man gerade ausgepeitscht wurde, nicht gerade, aber in der letzten Zeit ausgepeitscht wurde, warst im Gefängnis, bist weitergegangen, um das Evangelium zu verkünden, wurdest verfolgt, bist geflohen, hast wieder verkündigt, wurdest wieder verfolgt, bist wieder geflohen, jetzt bist du in Athen, kommst dahin, überall Götzenstatuen, denkst dir wahrscheinlich erstmal, in welchem Film bin ich eigentlich? Ja, Diskussionen mit irgendwelchen Philosophen, wo du denkst, was glauben die eigentlich? Also würde mir jetzt so gehen. Auf jeden Fall, ich glaube, vielleicht hat er nicht so das innere Verlangen gehabt, das zu tun. Aber trotzdem hält es ihn nicht ab. Und zwar aus dem Grund, weil er eine Leidenschaft hat für die Menschen. Er hat so eine Leidenschaft, dass er ihnen diese Hoffnung, die er kennt, wo er sieht, hey, die haben die nicht, die muss ich ihnen weitergeben. Ja, er sieht diese zahlreichen Götterstatuen und wir lesen, er wird zornig darüber. Und ich glaube, er wird zornig, weil er sieht, wie der Teufel die Athener so in die Irre geführt hat. Und was ihn antreibt, ist Gottes Liebe für die Menschen. Ja, ist nicht, ich muss evangelisieren, ich muss den Leuten es bringen, weil ich glaube, dass, wenn er diese äußeren Umstände nur sehen würde, dann würde es ihn abhalten. Aber was ihn antreibt, ist Gottes Liebe. Und das ist meine erste Frage an dich heute Morgen. Ist es bei dir so, dass dein Herz so für Menschen hier in Mannheim brennt? Und das Spannende finde ich, unsere Gesellschaft hier ist gar nicht so unähnlich der Athener. Also nicht gleich, aber es gibt Parallelen. Wir haben gehört, die sind immer aufs Neueste aus. Wie ist es bei uns? Wir haben Nachrichtensender, keine Ahnung, 5 Stück, die bringen nichts anderes 24 Stunden lang als Nachrichten. Ja, ich war vor 2 Tagen, habe ich im Internet eine Schlagzeile gelesen, fand ich auch gut, da stand Top News, die heißesten Gerüchte über die Apple-Vorstellung, was sie wissen müssen, was möglicherweise von Apple am Mittwoch präsentiert wird. Wo ich mir dachte, es ist erstens gar keine News, sind irgendwelche Gerüchte, aber so ticken wir, so werden wir gefangen. Top News, hey, das muss ich wissen. So wie die Athener damals waren, immer was Neues. Das Alte, das interessiert uns eigentlich nicht so. Und auch, was sie geglaubt haben, ist relativ ähnlich. Ja, einmal dieser Glaube, Gott ist weit entfernt, interessiert sich nicht für mich. Ich glaube, das ist was, was weit verbreitet ist. Oder so weit, es gibt gar keinen Gott. Und damit auch das, was wir vorhin gesehen haben, dieses Weitergehen nach meinem Tod, da ist halt alles vorbei. Oder was wir auch oft hören, so relativistisch gesehen, naja, ist doch egal, was man glaubt, ist egal, wie du dein Leben lebst, es kommen ja alle in den Himmel. Ja, dieser Gedanke, alles wird wieder zu Gott. Oder auch einen pantheistischen Glauben, der in unserer Gesellschaft doch auch immer wieder zu finden ist. Also wir sehen, Paulus hat eigentlich damals schon mit ähnlichen Gedanken und ähnlichen Weltbildern zu tun gehabt, wie wir es heute haben. Und deshalb ist auch seine Predigt noch so extrem aktuell. Also wir haben Paulus, wie er auf diesem Hügel steht, vor den weisesten, angesehensten Leuten von Athen. Der Areopag war die Stelle, wo der Stadtrat getagt hat. Und er weiß um ihre Vielgötterei, er weiß um die falschen Weltanschauungen, er hat sich mit den Philosophen unterhalten, weiß, was sie glauben. Und seine Predigt ist extrem genau abgestimmt auf das, was sie glauben. Und da möchte ich nochmal ganz kurz mit euch durchgehen. Darfst du nochmal klicken? Genau, ich habe es in 6 Punkte versucht, ganz kurz zu machen, nochmal diese Predigt, die wir vorhin gelesen haben, zusammenzufassen. Was sagt er den Athenern? Erstens, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und damit sagt er ihnen auch gleichzeitig, Geschöpfe sind nicht Gott. Ja, das ist eine klare Trennung. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, er ist nicht von irgendwas abhängig. Zweitens, Gott ist der Lenker der Welt, er bestimmt, was passiert. Es ist kein Zufall, es ist kein Schicksal, Gott bestimmt den Lauf dieser Welt. Er sagt ihnen, wir sind als Geschöpfe Gottes so geschaffen, dass wir uns nach seiner Gegenwart sehen. Das ist unser Lebenssinn. Und Gott ist eben nicht in unerreichbarer Ferne, sondern Gott kann uns durch Jesus Christus ganz nah sein. Und was auch wichtig ist, nach deinem Tod ist nicht egal. Du wirst nicht einfach nur in den Himmel hochgelupft oder es ist einfach schwarz, sondern es kommt das Gericht und es wird ein gerechtes Gericht sein und Jesus Christus wird kommen und dich richten aufgrund dessen, was du glaubst und was du lebst. Und sechstens, Paulus gibt den Athenern ein Gesicht für diesen unbekannten Gott. Diese Statue, die sie hatten für einen unbekannten Gott, und sagt, ihr habt da was stehen und ihr wisst gar nicht, wen ihr anbetet. Aber ich sag's euch, wen ihr anbeten müsst, das ist Jesus Christus, das ist der Auferstandene. Und damit hat er ein Statement gemacht und hat es abgegrenzt von allem anderen, weil wir niemanden sonst kennen, der nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Also vielleicht kennt ihr jemanden, ich weiß nicht, ich nicht. Also was ich cool finde, ist, er geht hier sehr spezifisch auf diese Weltbilder der Epikureer und Stoiker ein und eigentlich bewertet er die gar nicht und sagt nichts dazu, sondern sagt einfach Gottes Wahrheit. Er sagt, so und so und so und so ist es und sagt ihnen gleich, das, was ihr glaubt, das passt nicht da hinein. Er erklärt ihnen, es gibt einen wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der einmalig ist und damit auch allein anbetungswürdig ist. Und damit kommt er auch zu ihrem Problem und sagt, hey, ihr Athener, ihr seid Götzendiener, ihr betet die falschen Götter an. Und diesen Unbekannten, den ihr nicht kennt, den müsstet ihr anbeten. Und euer Problem ist, dass am Ende eures Lebens ein Gericht kommt und dass es nur einen Weg gibt, nämlich Jesus Christus, den Auferstandenen. Und durch ihn ist Gott, kann uns Gott nah sein. Und das ist dieselbe Botschaft, die wir heute hören müssen. Das ist genauso aktuell wie damals. So wie Paulus es damals den Athenern gesagt hat, wir sind geschaffen, um Gott zu suchen. Es ist eine Sehnsucht in unser Herz gelegt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, das ist unser Lebenssinn. Und unser Problem damals wie heute ist, dass wenn wir es nicht in Gott finden, dass wir es woanders wo suchen. Und dann suchen wir es bei Götzen. Ich hatte vor 2 Tagen mit meinem Schwiegervater ein interessantes Gespräch, da ging es um Freude. Und da hat er hat gesagt aus einem buddhistischen Buch, ich fand es lustig, weil ich dachte, hey, total die christliche Lehre, aber es ging darum, es gibt eine göttliche Freude und es gibt eine irdische Freude, die von äußeren Umständen abhängig ist. Und im Englischen kann man es vielleicht ein bisschen besser differenzieren, zu sagen, es gibt Happiness und Joy. Happiness, so ein kurzer Moment, so eine flüchtige Freude, und es gibt Joy, diese gottgegebene irdische Freude. Das, wofür wir geschaffen sind, diese Sehnsucht, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist Joy, das ist wahre göttliche Freude und das will jeder von uns haben. So sind wir geschaffen. Und was wir machen, ist es nicht so wie die Athener, wir suchen das bei den falschen Götzen. Wir suchen es nicht bei Gott, sondern wir suchen es bei Götzen. Und deshalb wird es immer nur Happiness. Es wird ein kurzer Moment sein, weil es umständebedingt ist, weil es Götzen sind und nicht Gott. Es ist keine Ewigkeit darin. Es ist keine Beständigkeit darin. Und warum ist es ein Problem, wenn wir Götzen anbeten, statt dass wir Gott anbeten, außer dass sie uns enttäuschen werden und dass es keine langfristige Lebenssinn für uns bringt, ist, dass Gott sagt, dass es Sünde ist. In seinen ersten beiden Geboten von den 10 Geboten sagt er, ich allein bin Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Jesus sagt auch, das wichtigste Gebot ist, du sollst deinen Gott allein dienen mit all deiner Kraft, deinem ganzen Herz, deinem ganzen Verstand. Und Martin Luther geht so weit zu sagen, wenn wir die ersten beiden Gebote nur halten würden, dann würden wir nie sündigen. Ja, wenn wir immer Gott anbeten, wenn er immer der Mittelpunkt ist, wenn er immer das Zentrum ist, dann bräuchten wir die anderen 8. Also ist ein bisschen übertrieben, bräuchten wir die anderen 8 nicht, weil wir nicht sündigen würden. Jetzt sind wir bei Götzendienst gelandet und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Götzen denke, dann denke ich an diesen Dekoladen im Rhein-Neckar-Zentrum. Ja, weil da gehst du rein und überall sitzen kleine Buddhas oder afrikanische Holzmasken. Das ist so mein Götzendienstbild. Ja, oder wenn ich mir vorstelle, wie Paulus durch Athen gelaufen ist, dann stelle ich mir so vor, wie Mark durch Chinatown läuft. Ich war da noch nie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das überhaupt nicht so. Oder wie wenn ich durch einen buddhistischen Tempel, durch eine hinduistische Tempelanlage laufe. Überall diese Statuen, überall diese Götzen, die verehrt werden. Und das sind erstmal Dinge, die so in meinen Kopf kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht, die haben eigentlich gar keine Relevanz. Also in unserer Gesellschaft, ich kenne jetzt nicht viele Buddhisten, ich kenne einen aus meinem Studium, aber das war es auch schon. Und Die Frage, die sich stellt, hat es überhaupt Bedeutung für uns? Ist es für unsere Gesellschaft noch relevant, Götzendienst? Und also möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen von einem amerikanischen Pastor. Als ein amerikanischer Pastor nach Indien reiste, sah er überall Götzendienst. Kleine Tempelbauten mit Opfergaben davor, Tieropfer, Statuen, Medizinmänner und Co. Der amerikanische Pastor unterhielt sich mit der Frau des Pastors in Indien. Sie erzählte, dass sie auch schon mal nach Amerika gereist war. Der Amerikaner fragte, oh wie schön, wann kommen Sie wieder? Die Inderin antwortet, ich glaube nicht, dass ich wiederkomme, ich kann Götzendienst nicht ausstehen. Ja, was wir hier anhand der beiden sehen ist, es fällt uns leicht, den Götzendienst bei den anderen zu sehen, gerade in anderen Kulturen. Aber vor unserer eigenen Haustür ist es uns gar nicht so bewusst. Ja, was der Pastor gesehen hat, das würden wir auch alles sehen. Und was die Frau gesehen hat, waren riesige Einkaufszentren, waren Plakate mit irgendwelchen halbnackten Models, riesige Fußballstadien oder Footballstadien, wo 80.000 Leute hinpilgern, um ihren kleinen Götzen anzubeten, also übertrieben. Ja, aber sie hat den Götzendienst dahinter gesehen, nicht hinter Statuen. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, und damit kommen wir zu diesem Spiegel mit du heute Morgen. Ich glaube, wir merken gar nicht, wo wir Götzendienst betreiben, weil es schon gesellschaftliche Norm ist. Das ist schon okay. Aber was Tatsache ist, wenn wir der Bibel glauben, und wir sind ja People of the Book, dann ist immer, wenn wir Jesus Christus nicht im Mittelpunkt unseres Handels, unseres Denkens, unserer Gefühle haben, dann beten wir was anderes an. Und deshalb ist Götzendienst, deshalb ist Anbeten falscher Götter genauso noch ein aktuelles Thema bei uns, wie es bei Paulus in Athen war. Die Götzen sehen anders aus, ja, und ich möchte ein paar mit euch durchgehen. Wann habe ich denn angefangen? Ich habe Zeit, cool. Vor 20 Minuten. Ah, gut. Ja, habe ich ja noch 5. genau, also ein paar Götzen. Darfst du auch schon mal gerne klicken? Ich hoffe, ich habe zwischendrin keinen Klick vergessen. Klick. Genau. Ich habe hier eine kleine Liste. Wir gehen nicht alles im Detail durch, aber ein paar möchte ich mit euch ansprechen, damit man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Ein Götze, der vielleicht in deinem Leben sein kann, der dir gar nicht bewusst ist, ist vielleicht dein Aussehen. Vielleicht stehst du morgens auf und verbringst erstmal damit Zeit, was ziehe ich an, dann schminkst du dich 3 Stunden oder, keine Ahnung, stylst deine Haare. Kann ich jetzt sagen, ich glaube, Jean-Michel ist nicht da. Ne? ich glaube, der braucht länger als Katrin im Bad, aber es ist nur eine Vermutung. Spaß beiseite, einfach Aussehen an sich ist nicht schlecht. Alle diese Dinge, die da stehen, die meisten davon sind nicht schlecht, sind können gute Dinge in deinem Leben sein. Und vielleicht ein Zitat, das ich da ganz gut finde, sich zu merken, ist Idolatry, also Götzendienst, turns a good thing into a God thing. Also Götzendienst macht aus etwas Gutem einen Götzen, macht eine Gottsache daraus. Und das ist immer das Problem mit Götzendienst. Also nicht falsch verstehen, es ist nicht per se schlechte Dinge, es ist nicht per se schlecht, sich zu stylen. Aber wenn dein ganzer Tag sich darum dreht, vielleicht entweder, weil du besonders gut aussehen willst für die Menschen, weil du daraus deine Identität, deine Bestätigung ziehst, dann kann es ein Götze sein. Vielleicht fühlst du dich aber auch unendlich hässlich und drehst dich den ganzen Tag nur darum, wie hässlich, wie wertlos du bist. Und dein Fokus ist nicht auf den Wert, auf der Identität, die du von Gott bekommst, sondern du ziehst diese Identität aus Umständen, wie zum Beispiel deinem Aussehen. Und das kann dadurch zu deinem Götzen werden. Also für mich wäre Götz immer das, worum deine Aufmerksamkeit sich kreist. Jesus Christus soll das Zentrum sein. Und das, wenn diese Dinge im Zentrum sind, dann sind es Götzen. Ja, vielleicht deine Karriere. Bei mir ist es so, ich hatte jetzt einen Monat Elternzeit, was sehr, sehr cool war und noch ist jetzt die nächsten Tage. Aber ich habe gemerkt, wie ich doch auch abhängig bin von meiner Arbeit, wie meine Arbeit mir Bestätigung gibt, wie meine Karriere, wie ich viele Gedanken mir darum mache. Bei mir wäre es jetzt bezüglich Qualifikation, welchen Facharzt soll ich machen? Und mein Inneres will eigentlich dahin und ich merke, es geht um Ruhm, es geht um Ansehen. Meine Arbeit kann zu einem Götzen werden, weil ich da Zeit investieren will, die ich vielleicht nicht in Gottes Reich investiere für mich, damit ich mich gut fühle. Vielleicht ist es Ansehen, Ruhm, das kann über deinen Job sein, das kann über Kleinigkeiten sein, wie Statusmeldungen auf Facebook. Schreibst du jeden Tag 10 Statusmeldungen, einfach nur um Likes zu bekommen, um positive Kommentare zu bekommen? Ja, du kommunizierst gar nicht mit spezifischen Leuten, sondern du knallst einfach deinen 280 Freunden oder 800 Freunden hin, was du machst, und erwartest Positives. Das gibt dir Bestätigung, das gibt dir ein gutes Gefühl. Das gibt dir, oder du erwartest, es soll dir Joy, es soll dir Freude geben, aber es gibt dir eigentlich nur Happiness. Und sobald mal kein Like kommt, tja, dann hat dein Götze dich ganz schön enttäuscht. Ja, und so gibt es mehr. Vielleicht ist es dein Partner, vielleicht sind es deine Kinder, deine Enkelkinder, von denen du erwartest, dass sie dich erfüllen, dass sie dir Freude geben, dass sie dir die Liebe geben, nach der du dich sehnst, die du eigentlich von Gott kommen sollst. Und immer ganz gut, um sich zu hinterfragen, was ist ein Götz, ist, sich zu fragen, was passiert, wenn mir das genommen wird? Was ist, wenn du deinen Job verlierst? Was ist, wenn du in einem Autounfall entstellt wirst? Was ist, wenn du deinen Partner, deine Kinder, deine Enkelkinder verlierst? Und es ist schrecklich und es ist Trauer, aber hängst du das so dran, dass du selbst dran zerbrichst? Ist das deine Identität oder bist du in Gott gegründet und macht er deine Freude aus? Kannst du unabhängig von Umständen diese Freude, diesen Lebenssinn, diese Erfüllung in Gott finden oder hängst du eigentlich an anderen Dingen? Ich habe hier noch mehr stehen. Vielleicht ist es Konsum, vielleicht ist es Geld, Materialismus. Du brauchst immer mehr Geld, um dir neue iPhone, iPad und was weiß ich zu kaufen. Was vielleicht auch wieder mit Ansehen und Ruhm zusammenhängen kann. Vielleicht definierst du dich dadurch, hey, ich habe das größte Auto, das tollste Haus. Ist das dir wichtig? Oder bist du ein Sicherheitsfreak? Wärst du vielleicht jemand, der sagt, in Irak? Pff, die sind ja total bescheuert. Ich gehe doch nicht in Irak, ich gehe doch kein Risiko ein. Für Gott, nee, lieber nicht. Ja, es kann Götze sein. Du drehst dich den ganzen Tag darum, wie kann ich mein Leben sicher gestalten? Welche Versicherung kann ich abschließen? Wie kann ich meine Kinder davor bewahren, nicht von einem Auto überfahren zu werden? Ist an sich ein guter Gedanke, aber wenn das dich gefangen nimmt, wenn es dich gefangen nimmt, dann kann es zu einem Götzen werden oder dann ist es ein Götze, weil es diesen zentralen Platz Gottes einnimmt. Vielleicht ist es Essen, Sport, Medien, vielleicht ist es Erholung, Freizeit, ist auch bei mir so ein Punkt. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann denke ich mir, Mann, meine Freizeit habe ich mir jetzt aber echt verdient. Ja, also, und da braucht jetzt Gott auch nicht kommen und meinen, dass er Zeit braucht. Ja, das ist mein Götze. Ich komme nach Hause und ich drehe mich um meine Freizeit. Ich denke den ganzen Tag drüber nach, wie ich meine Freizeit gestalte. Das ist ja mein Ding. Und es kann zu einem Götzen werden. Wenn ich mich mehr danach richte, meine Freizeit zu gestalten, als Gottes Reich zu bauen. Also hinterfrag dich heute Morgen, wen oder was betest du an? Worin investierst du deine Zeit, dein Geld, deine Gebete, deine Prioritäten? Gibt es dir Dinge in deinem Leben, und ich glaube, es gibt es bei den meisten, die dir wichtiger sind als das Reich Gottes? Nicht dauerhaft vielleicht, aber punktuell vielleicht schon. Gibt es Dinge, wo du sagst, hey, die will ich unbedingt noch erleben, bevor Jesus wiederkommt? Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass Jesus vorher wiederkommt, weil das will ich noch haben. Vielleicht ist es ein Götze. Nur mal so drüber nachdenken. Oder gibt es etwas, dessen Verlust du dir nicht vorstellen kannst zu bewältigen, wo du sagst, Gott, wenn du mir das nimmst, dann kannst du es echt vergessen. Also erstens ist es ein dummer Gedanke, aber woran hängst du so sehr, dass es dich gefühlt kaputt machen würde, wenn du es verlierst? Ich glaube, wenn wir das alles sehen, dann sind unsere Götzen schon besser getarnt und unsere Anbetung weniger offensichtlich, als es in Athen war. Aber was uns wichtig ist, für uns zu verstehen, es sind trotzdem Götzen, die wir anbeten, statt den einen wahren Gott. Und das Problem damit ist, dass wir Gottes Gesetz brechen, seine Gebote brechen, dass wir gegen ihn sündigen, wenn wir das tun. Und somit ist Götzendienst, ist die Anbetung falscher Götter, ist einfach das Problem der Menschheit. Ja, Johannes Calvin hat es so formuliert, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Ja, wir sind seit dem Sündenfall irgendwie darauf gepolt, uns was zu suchen, was nicht Gott ist, was Neues. Gott kennen wir schon. Wir brauchen was Neues, was uns Freude gibt. Und das Problem ist, wenn uns ein Götze enttäuscht, dann gehen wir meistens nicht zu der wahren Freude, dann gehen wir nicht zu Gott, sondern suchen wir uns einen neuen Götzen. Oh, mein Partner hat mich verlassen. Suche ich mir entweder einen neuen Partner oder ich investiere mich voll in meine Karriere. Deshalb nochmal die Frage an dich, wo betreibst du viel Götterei? Wenn ich die Frage als erste Frage vorhin gestellt hätte, glaube ich, jeder gesagt, Quatsch, spielt nur den einen Gott an. Ja, vielleicht auch nicht, aber was sind deine Götzen? Und da möchte ich dich ermutigen, folge heute Morgen wirklich Paulus' Aufforderung, die er hier an die Athener hat, und zwar kehre um, tu Buße und tu das vor allen Dingen noch heute. Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 17, gibt es drei Reaktionen von den Athenern. Die ersten sagen, der ist bekloppt, verspotten den. Die zweite ist, sie sagen, das klingt ganz interessant und erzähl uns irgendwann nochmal davon. Und die dritten sind die, die sich bekehren, die Buße tun, die umkehren, die Jesus Christus annehmen. Und ich wünsche mir für dich, dass du heute Morgen zu der dritten Gruppe gehörst und sagst, okay, ich kehre jetzt um. Nicht wie die zweite Gruppe sagen, vielleicht morgen. Morgen ist besser. Den Götzen möchte ich noch 2-3 Tage behalten. Weil, ja, wir wissen alle nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen alle nicht, wann wir sterben, wann der Punkt ist. Deshalb, heute ist immer der beste Tag. Also, wenn du hier bist und Jesus Christus ist nicht oder nicht immer deine Nummer 1, er ist nicht dein größter Schatz, wenn du ihm andere Dinge vorziehst, dann lade ich dich wirklich ein, nimm heute seine Vergebung an. Ja, Jesus ist für deine Sünden, er ist für dein Ungehorsam, er ist für deinen Götzendienst gestorben. Und er will, dass du ihn suchst und dass du ihn allein anbetest. Ja, er möchte dir diese Freude geben, er will dir nahe sein, er will dich lieben, er will dich trösten, er will dein Vater sein. In jeder Situation, wo du eigentlich zu einem Götzen rennst, geh zu Gott und er hat was Besseres für dich, er hat was Beständigeres für dich. Und wirklich egal, was bisher in deinem Leben war, vielleicht hast du bisher gesagt, Gott ist für mich absoluter Quatsch. Egal, wie du jetzt auch darauf reagierst, aber eins lass dir gesagt sein, Gott bietet dir heute Morgen an, sein Kind zu werden. Und er bietet dir damit auch an, das ewige Leben in seiner ewigen Herrlichkeit. Das Coole ist, wenn du Ja zu ihm sagst, dann sagt Gott und sichert uns zu, dass er auch im Gericht am Ende deines Lebens zu dir Ja sagen wird. Ja, also er gibt dir nicht nur diese Freude, nach der du dich in diesem Leben sehnst, sondern er sagt, hey, ich gebe dir noch mehr. Ich gebe dir die ganze Ewigkeit voll von dieser Freude, von dieser Joy. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, dass du unser Vater bist, dass du uns liebst und dass du uns Gutes geben willst. In jedem Bereich und in jeder Situation unseres Lebens, Herr. Und vielleicht nicht, wie wir es uns vorstellen, nicht mit materiellen Dingen, nicht mit, dass es unsere Erwartungen erfüllt, aber du hast alles, was wir brauchen. Du hast mehr als genug, Gott, und ich bitte dich, hilf uns, unsere Götzen hinter uns zu lassen und in jedem Bereich und in jeder Situation zu dir zu kommen und dich anzubeten als unseren liebenden Vater, als unseren Herrn, als unseren König, als unsere Nummer eins, Herr. Öffne uns die Augen, wo wir uns auf falsche Götter, wo wir uns auf Götzen verlassen, Herr, und wo wir früher oder später enttäuscht und verletzt werden, Herr. Und füll uns mit dieser Freude, mit diesem Sinn, den nur du geben kannst, Jesus Christus.